dass sie nochmal so wie so eine Art tröstenden Handdruck bekommen. Das heißt ja auch nicht umsonst, ne? Tröstende Worte und tröstende Handdrücke.
Heißt das so?
Ja.
Herr Bestatter, heißt das so? Tröstende Handdrücke.
Tröstende Handdrücke heißt.
Ihr merkt nicht. Schon, hier sind die Profis am Mikrofon.
Oh,
tröstende Handdrücke.
Schneid das von uns.
Das bleibt schön drin.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Moderatorin Sissy Metzschke und Bestatter Jan Edler.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Hallo Jan.
Hallo Sissy.
Richtig komisch, ne, wenn man sich so begrüßt offiziell.
Auf jeden Fall.
Vielleicht machen wir es so ganz klassisch und stellen uns erst einmal vor. Ich würde dich einfach mal bitten anzufangen.
Okay, das machen wir so. Ich bin der Jan Edler, ich bin Bestatter und Trauerredner und komme aus Halle.
Das war schon geschwindelt, du kommst eigentlich aus Bitterfeld-Wolfen. Hast du
das
mir zumindest
richtig
mal erzählt.
Ja, ja. Man sollte nie, know your roots, auf jeden Fall. Ich bin ursprünglich aus Wolfen, das ist richtig.
Weißt du, das hier ist ein Podcast, da kann man sich ruhig ein bisschen mehr Zeit nehmen, du kannst ruhig ausholen. Also du bist geboren in Bitterfeld-Wolfen, hast dann in Leipzig gelebt, korrigier mich, wenn ich Quatsch erzähle, und dann lebst du jetzt seit wie lange in Halle?
Seit 8 Jahren lebe ich in Halle und seit 8 Jahren bin ich auch hier als Bestatter tätig.
Ah, du bist für den Beruf damals nach Halle gekommen?
Ganz genau.
Das wusste ich gar nicht.
Beziehungsweise für den Beruf und für eine Frau.
Für die Liebe. Ach schön. Mein Name ist Sissy Metzschke, ich bin Moderatorin, ich bin gebürtig aus Halle, also Hallenserin, immer mal weg gewesen, aber immer gerne wieder zurückgekommen. Und näher kennengelernt haben Jan und ich uns dann über den Tod. Jan ist nämlich der Bestatter meiner Großeltern, also der Mensch, dem ich sehr schnell vertraut habe, was das angeht, und der dann zu uns nach Hause kam, als mein Opa verstorben war und den auch abgeholt hat. Dasselbe auch mit meiner Oma und mit dem ich dann gemeinsam diese beiden Bestattungen ausgerichtet habe und da einmal mehr gemerkt habe, was mich alles nervt am Umgang mit dem Tod. Das fängt irgendwie bei diesem Fluchtreflex an, den ganz viele Menschen immer verspüren, wenn es um das Thema geht, und geht weiter über die komplette Überforderung, wenn es dann tatsächlich eintritt. Also bei meinem Großvater zum Beispiel hatte ich wirklich viele Jahre Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ich habe den dann die letzten 8 Monate begleitet und an dem Tag, als er verstorben ist, ich war auch dabei, hat es mich trotzdem überrascht und ich war trotzdem überfordert und habe dann einmal mehr bei der Beerdigung wiederum gemerkt, wie krass anstrengend Beerdigungen auch sind, eben weil wir Menschen, glaube ich, und du kannst mich gern jederzeit unterbrechen und mir ins Wort fallen, weil wir Menschen dazu neigen, uns in schlimmen Situationen durch Dinge, die wir uns auferlegen, das alles noch zu verschlimmern. Also dieses, man kommt bei einer Beerdigung an und weiß nicht, wem kondoliere ich zuerst, wie kondoliert man, was sagt man da eigentlich, was ist, wenn ich laut heulen muss, was ist, wenn ich gar nicht heulen muss, habe ich das Telefon ausgemacht, was muss ich anziehen, wirft man zuerst die Blütenblätter ins Grab oder erst den Sand und kondoliert man dann nochmal, und es sind so viele Dinge, die einen wahnsinnig machen an einem Tag, der eh schon so traurig ist. Das hat mich alles aufgeregt. Und das war der Ursprung, warum ich dann irgendwann zu Jan gegangen bin und gesagt habe, wollen wir nicht mal versuchen, mit dem Thema Tod irgendwie ein bisschen anders umzugehen? Jan hat gesagt, jawohl, lass einen Podcast machen. So ähnlich war's.
So ähnlich war's, ganz genau.
Vielleicht kannst du noch mal kurz für uns einordnen, wie du zu dem Thema Tod gekommen bist überhaupt. Ich meine, du arbeitest damit. Für mich ist es eher so eine Faszination und der Wunsch, da ein bisschen was zu verändern in der Gesellschaft. Für dich ist es ja Daily Business.
Das ist richtig. Es ist Daily Business. Ich bin eigentlich damals mehr oder weniger über einen Zufall zum Tod gekommen. Ich habe in einer Zeitschrift einen Artikel gefunden, dass ein Bestatter gesucht wird. Und ich war zu dem Zeitpunkt arbeitssuchend und habe gedacht, na, dann bewirbst du dich halt da drauf.
Klar. Was man so denkt, wenn man die Annonce liest.
Wenn man die Annonce liest. Habe natürlich in meiner Grafikerwut dann eine unheimlich durchdesignte Bewerbung für einen Bestatter angefertigt. Und es kam nie was zurück.
Oh,
und
nein.
Das hat mich nicht losgelassen. Und ich hatte mich damals mit meinem Vater darüber unterhalten. Der war relativ OSD bei der Feuerwehr gewesen, regional. Und er hat gesagt, na, dann mach doch mal ein Praktikum bei einem Bestatter. Ich kenne da einen. So, und dann habe ich ein Praktikum bei einem Bestatter gemacht und habe dann schnell gemerkt, es ist für mich erstens mal nicht schlimm, weil ich dann auch in dem Praktikum sehr schnell einen Verstorbenen gesehen habe.
Ja, also der Anblick war für dich nicht schlimm?
Der Anblick war für mich nicht schlimm, der Gedanke war für mich nicht schlimm. Und ich habe damals auch eigenartigerweise mir gedacht, naja, das musst du schon ein bisschen besser machen. Also es gibt so viele Ansatzpunkte, wo ich unbedingt was verändern wollte, wo ich auch die Herangehensweise eigentlich viel zu flachs finde. Das heißt, man kann auch viel pietätvoller und ist ja auch.
Sag mal ein Beispiel.
Das Herrichten von Verstorbenen zum Beispiel oder der Umgang mit Angehörigen. Das heißt sozusagen, wie mit denen gesprochen wird, was für die gelöst wird, wie man die einbindet auch in alles. Das heißt, dass man denen auch nicht unbedingt alles abnimmt, sondern dass man die einfach ruhig einbindet und mit denen zusammen viele Sachen macht, wie zum Beispiel das Waschen, wie zum Beispiel aber auch Formalitäten oder sich einfach Gedanken machen, wie die Trauerfeier ausgestaltet wird. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Bestatter gemacht, genau. Und da wurde mir halt sehr schnell klar, das möchte ich unbedingt machen.
Also ihr merkt schon, hier haben sich zwei nicht gesucht, aber trotzdem gefunden. Vielleicht erklären wir mal ganz kurz, was das hier eigentlich alles soll. Radieschen von unten, was ist das überhaupt für ein Name? Das ist ja schon pietätlos, Jan Edler, dass du nicht gesagt hast, das können wir nicht machen.
Ich fand's gut.
Ich fand's es gut, ne? Da haben wir uns auch gleich drauf geeinigt. Da war nichts anderes irgendwie. Wir haben gleich gesagt, Radieschen von unten, weil das so ein bisschen die Leichtigkeit transportiert, die wir diesem schweren, schweren Thema mitgeben wollen, damit es ein bisschen ins Gleichgewicht kommt. Denn ich war für uns unterwegs in Halle auf dem Markt, vielleicht fangen wir mal so an, und hab mal die Leute gefragt, wie wir als Gesellschaft mit dem Tod umgehen.
Also ich arbeite im Gesundheitswesen und gehe demzufolge wahrscheinlich anders um als mein Umfeld. Ich bin da recht offen und rede da auch drüber, aber es gibt tatsächlich Menschen, die das nicht mögen. Ich glaube, auch ein Stück weit noch ein Tabuthema. Ich finde, man sollte viel mehr darüber sprechen.
Wer damit gerade zu tun hatte, vor denen ist es natürlich leid. Und wer damit nichts zu tun hat, dem geht das vorbei.
Solange es keinen betrifft, denke ich mal, schiebt es auch jeder weg. Ne?
Ich glaube, man blendet es aus. Also ich meine, die Vorstellung, ich glaube, die Vorstellung der eigenen Endlichkeit ist jetzt für die wenigsten Menschen irgendwie auch nur kognitiv zu fassen vielleicht und zu begreifen.
Was würdest du dir so wünschen, wie wir als Gesellschaft damit umgehen sollten?
Auf jeden Fall offener. Es ist etwas, was jeden irgendwann mal trifft, ob es Freunde, Verwandte sind. Und dadurch, dass man es einfach aus dem Weg geht, ist man nicht vorbereitet.
Ein bisschen mehr Aufklärung, ein bisschen Lockerheit und ein bisschen die Menschen nahe bringen, nicht nur mit Gott und die Welt, sondern ganz einfach. Aber das wird nicht schlecht, also das wird schon nicht so einfach.
Da arbeiten wir dran. Oh. Diese Umfrage zeigt relativ deutlich, warum wir das hier machen. Der Wunsch nach Offenheit ist da, der Wunsch nach Aufklärung ist da und ich habe da auch eindeutig den Wunsch rausgehört, den Tod ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken.
Dass es wieder normal wird, dass wir uns über den Tod unterhalten.
Und meinst du, es war mal normaler, als es jetzt ist?
Ja, ich denke. Ich denke, es war normaler und ich denke, dass wir einfach teilweise vergessen haben, wie man damit umgeht. Ich glaube sogar, dass man gar nicht allzu weit in die Vergangenheit blicken muss, dass es normaler war. Siehe zum Beispiel die Friedhöfe, die teilweise so um 1900 belegt wurden. Da gibt es neben vielen großen Grabsteinen in größeren Orten, gibt es da Bänke. Das heißt, es wurde sich getroffen im Friedhof und es wurde gemeinsam vielleicht ein Picknick gemacht. Es wurde sich direkter mit dem Tod auseinandergesetzt. Vielleicht ist es gerade bei uns in unserer Region, also vielleicht ist es gerade bei uns im Osten so eine Sache, dass wir relativ konfessionslos sind, dass es nicht viele Menschen gibt, die in der Kirche sind und sich sozusagen den Rückhalt durch die Kirche oder durch den Glauben holen, sondern vielleicht eher noch den Rückhalt bei sich selber holen, dann aber auch gar nicht so doll damit auseinandersetzen, sondern das eher noch wegschieben. Vielleicht auch dahingehend eine Generationssache, dass viele, die während des oder vor dem Krieg geboren sind, dass sie vielleicht gerade durch den Zweiten Weltkrieg Sachen anders angehen oder vielleicht eher verschlossen sind, mit ihren Gefühlen eher nicht so frei rauslassen können, wie wir das vielleicht heutzutage können, weil wir haben das ganz anders gelernt, beziehungsweise geben es jetzt auch ganz anders weiter.
Soll ich dir was sagen? Das finde ich ganz spannend, weil meine Großmutter zum Beispiel, ne, ich hatte das Gefühl, dass ihre Generation, meine Großmutter wäre jetzt Ende 80, die hatten, glaube ich, und das meinst du wahrscheinlich auch, so einen Umgang mit dem Tod, da war das normaler als jetzt. Mhm. Meine Oma hat zum Beispiel mal zu mir gesagt, als mein Hund verstorben war, wir haben den im Garten beerdigt und ich wollte immer nicht so richtig an das Grab. Da hat meine Oma mal zu mir gesagt, ach, da kannst du doch hingehen, meine, das ist doch nur noch Knochenmehl. Da habe ich so gedacht, wer sagt denn sowas? Also das ist doch nur noch Knochenmehl, was ist das denn für ein Satz? Ich fand das ganz, ganz schlimm. Und meine Oma hat zum Beispiel immer darauf bestanden, als er gestorben war auch, dass ich ihn nochmal angucke. Also der Umgang für den Tod, das war für sie so ganz klar strukturiert. Man macht das so, man guckt es nochmal an, man setzt sich damit auseinander, dann wird es beerdigt und dann ist aber gut, dann geht das auch weiter. Ich dachte immer, dass unsere Generation, was du ja auch gerade sagtest, wir haben ja einen anderen Umgang mit Emotionen gelernt und auch gelernt, die anders zu kommunizieren. Aber als wir auf meiner Geburtstagsfeier waren, zum Beispiel du und ich, haben wir das Thema ja mal angeschnitten, ne? Weil Jan und ich die Idee hatten, wie so ein Freundebuch früher in der Schule zu machen, wo all unsere unsere Freunde und Freundinnen reinschreiben können, wie sie sich ihre eigene Beerdigung vorstellen. Das fanden wir irgendwie ganz cool, weil wir ja relativ häufig über den Tod reden. Ja, ich sag mal so.
Copyright.
Oh, hoppala, jetzt habe ich das verraten. Ich sag mal so, kam jetzt auf meiner Geburtstagsfeier nicht so geil an, das Thema, ne?
Nee, ist ein Runterzieher. Das kann man schon so sagen. Es wurde sehr schnell sehr ernst und man hat ja halt eben auch gesehen, wie schnell das Thema auch in einem arbeitet, wie schnell Gespräche verstummen.
Ja, krass, die Pause, es war ganz unangenehm.
Ja, das ist richtig. Obwohl wir eigentlich unsere Generation schon viel offener damit umgeht, trotzdem noch ein extremes Problem hat, das nach außen zu geben. Es ist ja halt natürlich auch was ganz Persönliches, was Privates, ne? Über den Tod, über Ängste zu sprechen und das kann vielleicht auch nicht jeder.
Aber da wollte ich dich eh noch fragen. Meine eine Freundin, die dann angefangen hat zu weinen so schlimm, ne? Weil sie das so getriggert hat, weil ihr Papa verstorben war vor ein paar Jahren und sie ihm eben nicht die Beerdigung geben konnte, die sie ihm gerne gegeben hätte, weil sie nicht so ein Buch hatte und keine Ahnung hatte, was er gerne gehabt hätte. Da habe ich mich auch so gefragt, meinst du, das triggert einen dann so in dem Fall, eben weil man es immer wegschiebt, eben weil man sich damit nie auseinandersetzt?
Ja klar, auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel von einigen älteren Personen, das ist zum Beispiel dieses Konträre, habe ich auch schon gehört, gut, wir setzen uns jetzt hin, wir machen eine Bestattungsvorsorge, das heißt, wir schreiben vorher schon alles auf, was wir haben wollen. Wir waren einmal beim Bestatter und dann können wir das zumachen und dann können wir unsere letzten Jahre leben. Sowas hört man zum Beispiel auch und das funktioniert für die Leute, die können das für sich abhaken. Dadurch aber, dass man das irgendwie immer so ein bisschen wie so ein Schwelbrand, das ist irgendwo Thema, aber man spricht es nicht an. Und ich glaube, dann arbeitet es ganz anders in einem. Dann kommt vielleicht in der Situation, in der es dann soweit ist und ein geliebter Mensch verstirbt, kommen vielleicht dann noch ganz andere Emotionen hoch. Man kann schon so sagen, dass jeder Tod eines anderen oder einer geliebten Person ist ja auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit.
Die eigene Sterblichkeit zu begreifen, muss ja auch nicht zwangsläufig was Blödes sein.
Das ist richtig.
Oder? Also weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen verunsichert, als du gesagt hast, dieses Pärchen war bei dir und hat das alles gemacht und dann Buch zu und dann wollten sie nicht mehr drüber nachdenken. Da denke ich so, ja, aber was soll es denn sonst sein? Also jetzt jeden Tag dran zu denken, dass man irgendwann sterben muss, ist ja irgendwie auch blöde.
Das ist richtig, das ist auch blöde.
Das kann es auch nicht sein.
Es ist halt, es geht sicherlich auch drum, ich meine, es gibt ja den alten Spruch, den hochtrabenden Spruch, Carpe diem, ne? Nutze den Tag. Es geht ja darum, zu begreifen, dass das Leben endlich ist, dass man das nutzen soll oder die Zeit nutzen soll und gut nutzen soll, die man hat. Und damit gehört natürlich auch eine Auseinandersetzung damit, dass es endlich ist. Wenn man sich damit beschäftigt hat, kann man vielleicht auch ganz anders dann ins Leben gehen. Das ist zum Beispiel mir passiert. Also durch den Beruf möchte ich schon mein anders Leben gelernt und auch sehe auch vielleicht manche Sachen nicht so verbissen, die ich vielleicht früher ganz anders gesehen hätte. Ich weiß ja nicht, wie es dir dabei geht. Also du warst ja nur auch schon konfrontiert mit dem Ablieben von zwei lieben Menschen. Man denkt ja nochmal ganz anders darüber nach. Ne?
Wahrscheinlich hat fast jeder, der uns gerade zuhört, schon mal einen geliebten Menschen verloren und hat sich selber dabei beobachtet, dass das auch irgendwas mit dem eigenen Zugang zum Tod gemacht hat. Also ich kann nur für meine beiden Großeltern sprechen, die ja auch so ein bisschen wie meine Eltern für mich waren. Das hat dafür gesorgt, dass ich eigentlich was übers Leben gelernt habe, lustigerweise. Also das Letzte, was mein Opa zu mir gesagt hat, das ist also so ein simpler Satz. Aber ich habe mit meinem Opa ja, wie gesagt, die letzten 8 Monate jeden Tag verbracht und habe am Ende so zu ihm gesagt, Opa, was würdest du denn jetzt anders machen? Oder nach so ein paar 80 Jahren hier auf der Welt, was ist denn so dein Fazit? Und da hat er zu mir gesagt, meine Kleine, man darf das Leben nicht so ernst nehmen. Und da habe ich gedacht,
toll.
Was? Der Typ, ich habe den immer als so eine ernste Person wahrgenommen. Mein Opa hat geklecht, also mein Opa hat gearbeitet sein ganzes Leben lang. Der hatte eine Kneipe, der war bei der Reichsbahn, der hat wirklich nur geschuftet, der hat nie Geld ausgegeben, ist ja auch diese Generation, ne? Und ich denke so, das sagt er mir am Ende. Ich habe mit allem gerechnet. Also ich habe gerechnet mit ohne Fleiß kein Preis, keine Ahnung, irgendwelche von mir aus auch so Floskeln, die auf jeden Fall aufs Arbeiten abzielen. Aber er hat das gesagt, man darf das Leben nicht so ernst nehmen. Und das ist was ich gelernt habe durch diesen ganzen Prozess und durch diese Konfrontation mit dem Tod. Also zum einen, dass ich mich da auch übernommen habe, weil du bist natürlich ein Profi, aber ich jetzt jemanden beim Sterben zu begleiten, das ist schon eine Hausnummer. Das habe ich mir irgendwie romantischer vorgestellt, als es tatsächlich dann war, gerade so in den letzten Tagen und Stunden. Und ich habe aber auch gelernt, das Leben nicht so ernst nehmen. Ich versuche mich nicht mehr so heiß zu machen. Tatsächlich nicht. Also gerade bei Sachen, die ich nicht beeinflussen kann oder wo ich denke, ja, mein Gott, am Ende ist das doch völlig lax. Ob das jetzt so ist oder so ist, das nehme ich mir wirklich an. Und das Dritte, was ich gelernt habe von meinem Opa und vom Tod und von dem ganzen Umgang damit, dass ich bei meiner Mutter einiges noch besser machen will, nämlich mit der noch viel, viel, viel mehr Zeit verbringe. Also meine Mutter und ich, wir machen jedes Jahr mindestens einmal Urlaub zusammen. Wir telefonieren jeden Tag. Meine Mutter ist Marktfrau. Ich besuche die jeden Tag und hole mir irgendwie einen Apfel ab und gehe mit ihr shoppen und gehe mit ihr Eis essen. Und selbst wenn wir nur spazieren gehen, ist völlig egal, weil ich weiß, dass diese Zeit, die auch immer so flosklich im Raum steht, ja, man muss die Zeit nutzen und so, das ist es, Leute, das ist es. Um mehr geht's hier, glaube ich, nicht. Ich glaube, es geht für uns alle nur darum, was draus zu machen, während wir hier sind. Für uns, so, ne? Klar, auch für andere Menschen und sich zu kümmern und nicht wie so ein Arschloch durch die Welt zu trampeln, aber vor allem geht's einfach darum, diese Zeit mit schönen Momenten zu füllen. Das ist auch das, glaube ich, wo dieser Podcast drauf abzielt. Indem wir den Tod einfach ein bisschen mehr zu uns nehmen, den ein bisschen mehr mit in den Kreis unserer Vertrauten reinholen, bilde ich mir ein, verliert der so ein bisschen an Bösartigkeit und an Dunkelheit und an Unbekanntheit auch. Man hat ja auch immer Angst vor unbekannten Sachen. Und dieser Podcast soll dazu beitragen, dass das alles natürlich sehr pietätvoll, aber einfach mal ein bisschen gelockert wird und wir den Tod als was begreifen, was er ist, nämlich was relativ Normales, der auch einfach dazugehört. Und das bringt mich wieder zu dem, was wir eingangs schon mal gesagt hatten, nämlich den paar Sachen, die Jan und ich auch gerne verändern wollen würden. Jan hat natürlich noch viel mehr Einblick als Bestatter, ne? Der weiß genau, was Phase ist. Der hat schon so viele Beerdigungen begleitet. Uns fallen da immer ähnliche Sachen auf, die, glaube ich, nicht mehr so ganz zeitgemäß sind. Das trifft auch nicht auf jeden zu, aber wo wir uns auf jeden Fall ein bisschen lockerer machen könnten, glaube ich. Woher kommt denn zum Beispiel, Jan, dieses Kondolieren? Was ist das? Also wenn man zu einer Beerdigung fährt, ne, man hat sich dann schwarz angezogen, okay, dann kommt man da hin und dann steht da die Familie in einer Reihe am Tor des Friedhofs. Und ich denke jedes Mal, gebe ich jetzt jedem einzeln die Hand, sage ich jetzt jedem, mein herzliches Beileid, mein herzliches Beileid, mein herzliches Beileid. Drücke ich die nicht, sage ich gar nichts, gehe ich vorbei. Ich weiß es nicht und bin überfordert an einem traurigen Tag.
Das Lustige ist, es gibt tatsächlich sowas wie einen Bestattungsknigger.
Ach wirklich?
Ja. Da habe ich mir auch damals, gibt es als kleines Heftchen, kann man sich bestellen. Oder
aber warum war das nicht unsere
kaufen.
Idee? Vielleicht machen wir das neu.
Das ist eine gute Idee. Und ich weiß jetzt nicht, was da explizit direkt zum Kondolieren drinsteht, aber das Kondolieren ist ja mehr oder weniger dafür da, dass man den Angehörigen nochmal direkt die Anteilnahme bzw. das Beileid ausspricht. Natürlich ist es eine komische Situation, gerade wenn man zur Beisetzung hinkommt, dann sieht man sich vielleicht nach vielen Jahren erstmal wieder. Das ist ja meistens auch.
Ach, stimmt, na klar.
Also Trauerfeiern sind ja meistens auch Familienzusammenkünfte
die
nach vielen Jahren.
Ja, ja.
Naja, kann man so sagen. Naja, wenn man sich nicht mehr auf Geburtstagen sieht, weil alle zum Beispiel auch weit entfernt sind oder weil es auch einem nicht gut geht, dann sieht man sich aber vielleicht wenigstens noch auf Trauerfeiern.
Aber das macht es noch schlimmer. Dann steht da Tante Emma, die du irgendwie fünf Jahre nicht gesehen hast.
Dann unterhält man sich kurz miteinander oder ist vielleicht ein bisschen peinlich betreten und dann beginnt hoffentlich dann gleich die Trauerfeier. Und
nee, stopp nochmal. Zurück zum Tor. Die stehen da alle immer noch in der Reihe. Was mache ich, wenn ich ausgestiegen bin aus dem Auto?
Na, du bist ja höflich, dann sagst du ja jedem guten Tag.
Mit Hand geben?
Also in den letzten zwei Jahren vielleicht nicht.
Mann, ja. Ich meine im Normalfall. Sag ich aber an der Stelle schon mein herzliches Beileid.
Ja, das kannst du doch machen, natürlich. Das machst du doch einfach so, wie du denkst, dass es richtig ist. Aber du siehst denjenigen ja zum ersten Mal seit langem vielleicht wieder. Vielleicht habt ihr mal telefoniert, vielleicht habt ihr euch einen Brief geschrieben. Ja. Aber ich würde in der Situation natürlich, hallo Oma Inge, meine herzliche Anteilnahme. Gerade die älteren Semester, die erwarten das auch teilweise. Das muss man auch dazu sagen. Das heißt zum Beispiel, nur mal als kleines Beispiel, wenn ich zu einer Überführung nach Hause gekommen bin, zu Angehörigen und die das erste Mal gesehen habe.
Eine Überführung ist, wenn du einen Verstorbenen abholst oder eine
ganz
Verstorbene.
Genau. Mhm. Und ich habe den Verstorbenen von zu Hause zum Beispiel abgeholt und ich sehe die Angehörigen zum ersten Mal und stelle mich kurz vor, dass ich der Herr Edler von dem Bestattungshaus so und so bin, nicke so meine Anteilnahme. Und bevor ich noch irgendwas sage oder wenn ich mich allein schon mit meinem Namen vorstelle, ich bin der Herr Edler, und dann sagen die schon Danke. Da geben mir die mir schon die Hand und sagen Danke, weil die das eben so voraussetzen, dass es gemacht wird. Und so ist es vielleicht dann auch natürlich rein von der Höflichkeit, würde ich am Friedhofstor guten Tag sagen und würde mein Beileid aussprechen. Und ich meine, dass man das natürlich vielleicht nachher dann an der Grabstelle nochmal macht, das ist ja total in Ordnung, weil diese Trauerfeier, das ist ja auch nochmal sind ja Trauerfeiern meistens auch öffentliche Veranstaltungen.
Mhm.
Und es ist aber trotzdem, du bist ja in der Trauergemeinschaft beziehungsweise Trauergesellschaft, bist du ja wie in einer Art Mikrokosmos. Und du kommst da zur Grabstelle, der oder diejenige wird beigesetzt und dann gehst du ja sozusagen auch raus aus der Situation. Du gehst meistens raus aus der Situation, indem du dem nahen Angehörigen nochmal die Hand gibst und halt eben nochmal deine Anteilnahme aussprichst. Das bietet einfach die Höflichkeit. Also so kenne ich das jedenfalls. Wenn man das natürlich nicht möchte, dann ist das auch nur eine Sache.
Ich habe mir gemerkt, bei älteren Semestern auf jeden Fall kondolieren, finde ich völlig in Ordnung, wenn die das erwarten und wenn das ist, was die brauchen. Aber ich glaube, wenn man das Friedhofstor erreicht und da stehen alle und man möchte einen Freestyle-Text gerne sagen, der aber vom Herzen kommt, ist das, glaube ich, auch erlaubt.
Natürlich, weil man das ja auch viel liest. Ja, man sollte das und das und das und das nicht sagen. In so einer Situation sind die meisten sowieso überfordert. Wie gehe ich jetzt mit jemandem um? Ne? Mach ich mir viel zu viel Gedanken, was sage ich jetzt, wenn es von Herzen kommt? Und dann kann ich sagen, ich finde das so schlimm, ich finde es so scheiße oder... Darf man das jetzt sagen?
Das ist unser Podcast, du darfst dir alles sagen.
Ich find's so furchtbar und das trifft mich auch selber. Dann kann man das doch einfach sagen. Dann merkt man das doch, dass es von Herzen kommt. Viel schlimmer ist es doch, wenn man irgendwas dahin schwafelt, was nur an der Oberfläche ist und das einem vielleicht auch überhaupt nicht tangiert.
Der Mensch, der zu Gast ist auf der Trauerfeier, macht sich natürlich Sorgen, ob er alles richtig sagt und macht und benimmt. Die Menschen, die da stehen, müssen dann 5000 Mal vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank sagen und denken wahrscheinlich auch gerade, oh Mann, ey, was ist das hier für ein Tag? Jetzt muss ich hier die ganze Zeit stehen und muss das so. Ich bin trotzdem dafür. Und das ist auch mein Vorschlag für, ich kann ja nicht einfach nur meckern, da muss ja auch einen Verbesserungsvorschlag haben.
Bin gespannt.
Ich war mal auf einer Beerdigung in Amerika und da gab es am Eingang der Trauerhalle so kleine weiße Kärtchen und Stifte und eine riesengroße, so eine Art Blumenvase, so ein Gefäß. Und da konnte man, während sich alle dann noch sortiert haben und langsam die Trauerhalle betreten haben, konnte man sich an die Seite stellen und konnte für die Familie ein paar Worte auf so ein Kärtchen schreiben und das dann in diese Vase, in dieses Gefäß geben. Und die Familie hat sich das später mit nach Hause genommen. Ich habe bei denen gewohnt, deswegen habe ich das auch beobachtet und hat dann zu dem Zeitpunkt, wo sie bereit dafür waren, sich hingesetzt und hat sich diese Kärtchen durchgelesen. Und das fand ich so schön. Das fand ich mindestens so schön wie den Brauch, dass Menschen, die bekocht haben in den ersten zwei Wochen, nachdem der Papa in dem Fall verstorben war. Ich finde, das ist doch was. Da konnte ich so viel mehr mit anfangen, als mit unseren gut strukturierten, das machst du so und das machst du so Regeln. Ne? Ich habe so gedacht, das fühlt sich richtig an, weil es einfach ein bisschen Platz lässt. Auch für Individualität. Dann, wenn ich bereit bin, mir die Grüße oder die Wünsche oder die Gedanken durchzulesen, dann mache ich das.
Auf jeden Fall, weil es kann ja auch nicht jeder jetzt die Nähe zulassen oder mag jetzt nicht jeder die Nähe zulassen und möchte vielleicht gar nicht angefasst oder umarmt werden.
Also ist das edler approved, kann man sagen?
Es ist edler approved. Okay. Ich finde es eine sehr schöne Sache. Das gesprochene Wort ist schon wichtig. Sicherlich ist für manche auch wichtig, dass sie nochmal so wie so eine Art tröstenden Handdruck bekommen. Das heißt ja auch nicht umsonst, ne? Tröstende Worte und tröstende Handdrücke.
Heißt das so?
Ja.
Herr Bestatter, heißt das so? Tröstende Handdrücke.
Tröstende Handdrücke heißt.
Ihr merkt nicht. Schon, hier sind die Profis am Mikrofon. Tröstende Handdrücke.
Das
bleibt schön drin.
Ich finde das eine schöne Sache mit dem Aufschreiben, weil man, wie gesagt, man hat was für später und kann sich das nochmal durchlesen, kann sich das in einer ruhigen Minute auch nochmal sicherlich ganz anders zu Gemüte führen.
Hast du das schon mal erlebt bei einer der vielen Beisetzungen, auf denen du warst?
Es gab die Trauerfeier und die Beisetzung, die waren an zwei getrennten Tagen. Und zur Trauerfeier wurde halt sozusagen groß eingeladen. Die Beisetzung wollte der Ehemann ganz alleine für sich machen. Und er hat halt gesagt, er möchte danach nicht kondoliert bekommen, sondern er möchte ganz gerne, dass auf einem Bild bzw. auf einem Bilderrahmen, auf einem Passepartout unterschrieben wird und vielleicht nochmal ein paar Glückwünsche geschrieben werden. Und dieses Bild hat er sich dann in seinen Flur gehangen. Das war ein Bild von seiner Frau, das sozusagen dort drin war. Und das fand ich auch eine schöne Sache. Weil er hat gesagt, das ist was ich mir einerseits mit nach Hause nehmen kann, wo ich in dieser Situation, in der ich jetzt bin, wo ich total überfordert bin, könnte ich das gar nicht wertschätzen, dass mir die Leute sozusagen ihre Hand geben und irgendwas aussprechen. Aber ich gucke mir das Bild an und gucke mir das an, was da draufsteht und habe dann im Nachhinein ein ganz anderes Gefühl, kann damit ganz anders dann noch umgehen, das alles ganz anders verarbeiten.
Ja. Du hast gesagt, der wollte das getrennt machen. Das heißt, die Trauerfeier war jetzt ohne Urne oder ohne Sarg?
Doch,
nur
die Trauerfeier, das war eine Sargfeier gewesen. Das heißt sozusagen, der Sarg, der stand in der Trauerhalle. Und die Trauergäste konnten sich dann sozusagen auch noch...
Offener Sarg?
Nein, geschlossener Sarg. Und konnten sich dann alle noch am Sarg verabschieden zum Ende der Trauerfeier. Und er hat auch gesagt, er wollte danach nicht kondoliert werden. Das heißt, er ist dann als Erster rausgegangen.
Ach so.
Genau. Und ich habe dann als der Trauerredner für die Beisetzung, habe dann sozusagen die Trauerfeierzeremonie aufgelöst. Und es sind alle gegangen. Ist sicherlich für uns, die wir ja in Mustern denken, vielfach und sicherlich auch bei dem Thema, komisch gewesen für manche. Aber Man muss ja auch sagen, es geht größtenteils um die, die sehr nah dran sind. Das heißt, die, die in der dritten und vierten Reihe sitzen, die bekunden ja ihre Anteilnahme durch die Anwesenheit zur Trauerfeier. Aber die trifft es ja auch emotional meistens ganz anders als die, die näher dran sind. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass die Familie das zum Beispiel bei dir in Amerika so gemacht hat.
Aber warte mal ganz kurz zu dem Herrn. Ich werde nicht schon mal fertig. Das heißt, du hast dann die Gäste verabschiedet und dann haben die, wie heißen denn die Menschen, die den Sarg tragen, die Sargträger?
Nee, der Sarg, der blieb stehen.
Der Sarg blieb stehen, weil du sagst, er wollte das alleine machen dann.
Er wollte dann nachher die Urnenbeisetzung wollte er alleine machen. Das heißt, nach der Sargfeier gab es eine Einäscherung und später dann die Urnenbeisetzung. Die wollte er ganz alleine für sich
Da war er mit einem Urnenträger.
Genau.
Heißen die Urnenträger?
Die heißen Urnenträger.
Und die anderen heißen Sargträger?
Die heißen Sargträger.
Weißt du, so ein bisschen Bildung müssen wir schon auch
das
machen. Ein bisschen Beerdigungsvokabular hier mitbringen. Wir sind natürlich auch jederzeit da für eure Fragen.
Fragen an den Tod.
Ja, hallo, der Philipp hier. Ich würde gerne mal wissen, eine Wachsleiche, gibt es das wirklich? Und wenn ja, was ist denn das genau? Also ich habe davon mal gehört, aber so richtig bin ich mir nicht sicher, ob es das gibt.
Das ist kurios, weil, erinnerst du dich, als wir letztes Mal aus dem Studio hier rausgegangen sind, als wir schon mal so ein bisschen Probesendung gemacht haben, hat uns das auch schon mal jemand gefragt. Da ging es, ich weiß noch, wir standen vor einem Café in Halle, vorm Fräulein August, glaube ich, und da hast du dich auch mit jemandem dann über Wachsleichen unterhalten. Genau. Also ich weiß daher schon mal, dass es das auf jeden Fall gibt. Ist es dolle, ich glaube, es ist creepy ein bisschen, ne? Ist ein bisschen gruselig.
Ja, gruselig. Wie man es nimmt. Also ich sag mal, also es gibt Wachsleichen, das kann man erstmal so abkürzen. Wie die entstehen, hauptsächlich durch die körpereigenen Fette, die verwandeln sich in sozusagen Leichenwachs. Dadurch kann halt eben der Verstorbene, die Leiche im gesetzlichen Sinne, kann dann nicht verwesen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum das so ist. Also es kann zum Beispiel sein, dass es sehr lehmhaltige Böden sind. Die gibt es bei uns hier viel. Also gibt es nicht nur in der Halle, gibt es auch zum Beispiel da, wo ich herkomme, aus Bitterfeld, gibt es sehr lehmhaltigen Boden. Und dadurch staut sich natürlich das Wasser. Dadurch entstehen solche Wachsleichen. Sieht man meistens eher, wenn man erstens eine Exhumierung macht. Das sind durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Ausgrabungen des Verstorbenen, wenn da nochmal was untersucht werden soll. Oder wenn man zum Beispiel ein Grab öffnet und dort wieder jemanden beisetzen möchte. Ich sag mal, dem kann man aus dem Weg gehen. Zum Beispiel habe ich auch letztens erst gelesen, dass auch ein Friedhof geklagt hatte über die vermehrte Sorge, dass Wachsleichen entstehen, weil zu viel gegossen wurde, weil der Boden sozusagen dann übersättigt war vom Wasser, dass man sozusagen das Gießen ein bisschen verbietet. Dann kann man natürlich dem auch aus dem Weg gehen. Ich sage mal, da sind sich Forscher einig, dass man vielleicht die Verstorbenen gar nicht mehr so tief beisetzen lassen müsste, damit die ordentlich verwesen und sich zersetzen. Darum geht es ja eigentlich hauptsächlich. Dadurch, dass der Trend eh zur Urnenbeisetzung geht, schafft man das so nach und nach schon aus der Welt.
Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber heißt das Wachsleiche, weil der Mensch noch erhalten ist, nur halt so ein bisschen aufgeschwemmt wie eine Wachsfigur? Oder?
Genau.
Okay. Würde man ja aber sonst auch gar nicht merken, ne?
Würde man gar nicht merken. Ich sag mal, es ist ja was anderes, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden in einer Gruft hat, in einem gläsernen Sarg oder so. Wobei da meistens eher noch Mumifizierungen stattfinden, ne, durch den Luftzug.
Ey, warte mal, bevor das jetzt zu nerdig wird, lass uns mal eine Folge machen irgendwann. Okay. Wir haben ja hier ein bisschen Zeit, lass uns mal eine Folge machen zu Bestattungsformen, was da alles möglich ist und was es da alles gibt. Einäschern, da fängt es ja erstmal an, ne? Danach, der Möglichkeiten sind mannigfaltig, möchte ich sagen.
Auf jeden Fall.
Da machen wir eine ganz eigene Folge zu. Okay, Haken an die Wachsleichen. Es ist ja nicht so, dass mir das alles leicht fällt, was wir so besprechen hier, ne? Ich finde einfach nur, dass es besprochen gehört. Das ist auch nochmal ein guter Hinweis für euch da draußen. Alle Fragen rund um den Tod, immer her damit. mdrjump.de, einfach eine E-Mail an uns schicken. Wir nehmen uns das vor und nehmen uns in jede neue Podcast-Folge mindestens ein, zwei Fragen mit rein und versuchen die natürlich auch zu beantworten. Das kann alles Mögliche sein. Dieser Podcast soll, genauso wie die Straßenumfrage das vorhin gewünscht hat, unbedingt dazu beitragen, mit dem Tabu zu brechen, aufzuklären. Der Wunsch nach Offenheit ist halt da, also lasst uns unbedingt pietätvoll, aber bestimmt und auch mit einer gewissen Lockerheit mit diesem Thema umgehen. Und die erste Folge hier heißt ja auch Hallo Tod, ne? Einfach mal sagen Hallo Tod und den ein bisschen mit zu uns in die Runde holen.
Grüß dich, Meiner.
Grüß dich, Meiner. Was geht ab? Wir haben eine Rubrik, die ist jetzt schon unsere Lieblingsrubrik.
Songs zum Sterben.
Auf vielen Beisetzungen, auf denen ich war, war das wirklich der Teil, der mir sehr geschmerzt hat. Wenn sich der Redner dann so bückt und am CD-Player versucht, den Knopf zu finden, den Play-Knopf, um dann Time to Say Goodbye zu spielen.
Ja.
Und es versteht uns nicht falsch. Natürlich ist es völlig okay. Alle Menschen, die Time to Say Goodbye für eine Beerdigung eines geliebten Menschen rausgesucht haben. Wir wollen einfach nur sagen, es gibt noch so viel mehr akute Songs zum Sterben. Und deshalb gibt es von uns die Songs zum Sterben Playlist, wo wir in jeder Folge mindestens ein oder zwei Songs draufpacken. Jan grinst wie ein Honigkuchenpferd. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber der freut sich schon, seit wir das Mikrofon hier angemacht haben, auf diesen Moment. Jan Edler, hau raus, was hast du für einen Song mitgebracht?
Oh, es ist eine sehr aktuelle Story. Ich war vorhin bei meinem Vater gewesen, zum Kaffee trinken, weil er Geburtstag hatte, und seine Frau, die eine Gaststätte hat, hat erzählt, dass letztens bei ihr ältere Leute Geburtstag gefeiert haben, und es haben halt ältere Freundinnen von der Geburtstagsdame haben halt was vorbereitet und haben sich eigentlich schon so gefreut und hatten einen Luftballon in der Hand und spielen dann aber, weil sie dachten, das Lied, das passt ja dann dazu, und sie hatten halt an dem Luftballon ein kleines Geschenk für das Geburtstagskind sozusagen, spielen dann aber das Lied Luftballon von Helene Fischer. Und das Lied Luftballon von Helene Fischer wäre das erste Lied, was ich auf die Liste packen möchte, ist aber ein speziell für eine Bestattung geschriebenes Lied. Als ich das gehört habe, ich habe erstmal einen Lachkrampf bekommen.
Ich kenne dich gar nicht so gehässig an Edna.
Nein, das war nicht gehässig, aber ich stelle mir, sie hat es halt eben auch noch so beschrieben, ne, wie älteren Damen so ganz verloren mit ihrem Luftballon, mit Helium gefüllten Luftballon dastanden, und das Lied spielte ab, und sie wussten jetzt nur auch nicht, weil in dem Songtext, du hattest so viele Wünsche, so viele geheime Ideen, doch irgendwie kam dir das Leben in den Weg. Und nur so eine Sache, also ich finde es gut, und ich denke, dass ich vielen einen Gefallen tue, wenn das erste Lied, das ich auf die Liste packe, eins von Helene Fischer ist.
Ist das ein neuer Song von ihr?
Das ist ein relativ neuer Song von ihr.
Ich habe sie das singen hören. Ich war bei ihr auf einem Konzert aus Versehens. Nicht, dass es jetzt hier ein Gossip-Podcast wird, aber es könnte sein, dass Helene Fischer diesen Song für Sascha Gaugel geschrieben hat. Der war ja ihr Designer. Der ist Anfang 21 verstorben. Mein Freund Sascha war da auch dabei und hat da musiziert auf dieser Beerdigung. Mhm. Und er sagt, das war eine der schönsten Beisetzungen, die man sich vorstellen kann. Machen wir vielleicht auch nochmal in der Folge, wo wir dann über prominente Bestattungen und Beisetzungen sprechen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es für den vielleicht ein Song ist. Aber auf jeden Fall finde ich es sehr schön, als ersten Song auf dieser Playlist Helene Fischer zu haben und damit vielleicht direkt die Menschen abzuholen und Inspiration zu liefern.
Wäre jetzt nicht mein Favorite, aber ich möchte es aufgrund dieser aktuellen Story draufpacken.
Du weißt ja doch einfach, wie es läuft mit der Reichweite. Weißt du, erstmal schön Helene Fischer hier droppen, das kann nicht verkehrt sein. Das kann nicht verkehrt sein. Jan Edler, was machen wir in der nächsten Folge? Sag mal, findest du es eigentlich störend, dass ich dich immer mit vollem Namen anspreche?
Nee, das ist total in Ordnung. Ich wurde letztens schon gefragt, ob das ein Künstlername ist.
Jan Edler?
Ja.
Ja, wie kann man denn als Bestatter Edler heißen? Also viel besser geht's ja wirklich nicht, ne? Ja. Edler Bestattung.
Ja, was denkst du?
Müsstest du nur noch gründen jetzt.
Ja. Es gab schon ganz andere Namensbeispiele.
Sag mal.
Wie ich mein Bestattungsinstitut.
Edler Traum.
Edler unter die Erde oder so.
Oh, Edler unter die Erde finde ich auch schön. Richtig gut.
Bin auch für Namensvorschläge offen. Also immer her damit.
Jan Edler, und findest du eigentlich, dass unsere Arten zu sprechen sehr unterschiedlich sind?
Findest du das, Sissy Metzger?
Ja, ich finde das, weil immer wenn du redest, ich habe nicht das Gefühl, ich möchte einschlafen, aber du nein, sollte Kompliment werden. Immer wenn du redest, beruhigt mich das. Das ist die edle Aura. Die hast du ja nicht nur, wenn du, deswegen ist das auch dein, du konntest keinen anderen Job machen als den, Jan.
Ja.
Weil wenn man richtig, also egal wie schlecht mein Tag ist, ne, wenn du reinkommst mit dieser edle Aura, bin ich immer ein bisschen besänftigt und beruhigt.
Das geht mir aber umgekehrt genauso. Ich nehme sehr viel mit von deiner Energie.
Verarsch mich nicht.
Nein,
ich habe eine Energie wie ein Chihuahua auf Koks.
Das ist mega.
Ja,
und wenn ich hier schon phlegmatisch in der Ecke sitze, kriege ich da richtig einen Booster. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit mir.
Mann, okay, ich habe immer das Gefühl, wenn du gerade hier irgendwas ausgeführt hast zum Thema Tod, ne, und du redest so. Und dann komme ich und sage, hey, ja, was ich Ihnen auch noch sagen wollte.
Das ist aber ganz gut. Während die Leute dann schon einschlafen, dann...
Ja, dann, okay. Ja, vielleicht, wir haben ja auch ein paar Folgen Zeit, das ordentlich zu erörtern.
Das wird interessant.
Also ihr Lieben, das war die erste Folge Radieschen von unten. Wir hoffen, das hat euch gefallen, und wir hoffen, ihr habt so einen kleinen Fahrplan bekommen für alles, was hier noch kommen soll. Wir freuen uns auf eure Fragen. Traut euch unbedingt. Schickt uns gerne eine E-Mail oder schickt uns per Instagram eine Nachricht. Alle Kontaktdaten findet ihr auf mdrjump.de. Jan Edler, das hat mir Spaß gemacht.
Sissy Metzger, ich fand's klasse.
Bis zur nächsten Folge Radieschen von unten. Da gucken wir mal, wie Tod in anderen Kulturen so behandelt wird und auch, was Glaube ausmacht.
Ja, ciao.
Radieschen von unten ist ein Podcast von Produktionsbude. Im Auftrag von MDR Jump.